Liebe Geschwister, wir Menschen haben immer wieder bestimmte Erwartungen an das Leben, an unsere Mitmenschen, aber auch an uns selbst und auch an die ganze Welt. Gehen diese Erwartungen in Erfüllung, sind wir zufrieden. Kommen unsere Erwartungen aber anders, als wir denken, dann haben wir damit ein Problem. Besonders heikel sind diese Erwartungen, wenn wir sie Gott gegenüber haben. Wir haben da ja vielleicht immer wieder so unsere Vorstellungen, wie Gott zu sein hat und wie er handeln soll, was er uns erfüllen und was er nach Möglichkeit in unserem Leben vermeiden soll. Entspricht Gott nicht unseren Vorstellungen, dann heißt es oft genug, einen solchen Gott, der so etwas zulässt, den kann es nicht geben oder mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir basteln uns also sehr leicht unser eigenes Gottesbild und dem hat Gott zu entsprechen. Wenn nicht, dann glauben wir einfach nicht an ihn und wenden uns anderen Göttern zu, die bestimmt besser zu unseren Vorstellungen passen. Was erwarte ich für mich und mein Leben von Jesus Christus und von Gott? Entspricht er meinen Vorstellungen? In dem Bibelwort für den heutigen Sonntag geht es auch um Erwartungen. Erwartungen, die Menschen an eine ganz bestimmte Person hatten. Hören wir doch einmal rein, was uns Matthäus im 21. Kapitel in den Versen 1 bis 11 zu berichten hat. Ich lese nach der Gute-Nachricht-Bibel. Jesus zieht in Jerusalem ein. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte er zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges, angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie, dann wird man sie euch sofort geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Stadt Jerusalem, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider aus als Teppich auf der Straße aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus, dein König kommt jetzt zu dir. Darum erstens, gehe ihm entgegen. Das muss ein großer Tag im Leben der Jünger gewesen sein. Jahrelang waren sie mit ihm gezogen, durch Dörfer und in abgelegene Gebiete hinein. Oft waren es nur wenige Menschen, die Jesu Worte hörten, seine Wunder sahen und ihm nahe kamen. Nun ziehen sie in das große Jerusalem ein, und die ganze Stadt ist in Aufruhr. Alle werden auf Jesus und sie aufmerksam. Alle fragen nach Jesus. Die Menge, dreimal ist in diesem Bibelwort von ihr die Rede, begrüßt ihn jubelnd als König, Messias und Propheten. Der Einzug Jesu in Jerusalem ist eine klare Botschaft. Jesus zeigt damit an, welchen Anspruch er erhebt und welches Selbstverständnis er hat. Mit diesem Geschehen wird ganz bewusst ein alttestamentliches Prophetenwort aufgenommen. Oder sagen wir es noch deutlicher, Gottes Verheißung wird mit diesem Einzug Jesu in Jerusalem erfüllt. Das bedeutet inhaltlich, dein König kommt, der von den Propheten verheißene und von Israel zur Zeit Jesu so leidenschaftlich erwartete König ist nun da. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist endlich da. Jesus Christus ist dieser König. Diesen Anspruch erhebt er mit dem Einzug in Jerusalem. Aber was ist er für ein König? Denn ein ganz anderer König tritt jetzt seine Herrschaft an. Ein König, der nicht mit dem Schwert kämpft, sondern mit dem Wort und seiner Liebe zur Wahrheit und mit seiner leidenschaftlichen Liebe zu uns Menschen, sanft und mutig. Der König auf dem Eselin ist einer, der sanftmütig kämpft, regiert und siegt. Jesus Christus ist ein ganz anderer König. Er ist ein Herrscher ganz anderer Art, als es die Menschen damals und auch wir heute gewohnt sind. Seine Königstugend ist die Sanftmut, nicht die gewaltsam sich durchsetzende Macht. Er möchte Menschen für Gottes Reich gewinnen und sie nicht den eigenen Zielen opfern. Deshalb war es vielleicht auch kein Wunder, dass gerade die einfachen Menschen ihm jetzt zujubeln. Verflucht ist, wer das Gesetz nicht kennt. Das war eine stehende Redewendung geworden. Daher waren es auch eher die einfachen Menschen, die da aus Kleidern und Zweigen so etwas wie einen roten Teppich für den neuen König und Messias legten. Was war es, dass gerade sie plötzlich in Jesus den König und Messias erkannten und hochpriesen? War es ihre Einstellung zu Jesus? Oder war es nicht viel eher die Einstellung Jesu zu ihnen, den einfachen Menschen? Jesus hatte sie nicht verflucht, sondern gesegnet. Er hatte sie nicht verdammt, sondern befreit. Das hatte sich herumgesprochen. Und nun waren sie da, neugierig, sehnsüchtig und hungrig nach Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Hosianna rufen sie dann. Das heißt, Herr, hilf doch. Damit hatten sie ihn in einer ganz tiefen Weise erkannt. So will er nämlich bis heute herzlich gerne von allen Einfachen, also von uns allen, angerufen werden. Herr, hilf mir doch. Vielleicht haben die Menschen in Jerusalem ähnlich gedacht. Herr, hilf doch. Doch dann hatten sie diese eine bestimmte Erwartung an Jesus als den König und Messias. Sie hofften, dass er das Volk Israel von der Unterdrückung durch die Römer befreit, dass er Frieden und Gerechtigkeit für alle bringt und dass er Menschen gesund macht und jedes Leid beseitigt. Und sie hofften nicht zu Unrecht, denn Jesus hatte ja seine Macht an vielen Stellen gezeigt und auch gezeigt, dass er seine Macht zum Wohle der Menschen einsetzt, zum Beispiel bei Krankenheilungen. Sie jedenfalls legten ihre Kleider und Zweige auf den Weg. Diese Handlung hat vielleicht etwas Bewegendes an sich. Dennoch, Gott will nicht unsere Kleider und Palmenzweige haben, wenn wir ihn ehren wollen. Er will etwas ganz anderes von uns. Wo wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen, lädt er uns ein, es ihm unter sein Kreuz, an das er für uns genagelt wurde, zu legen. Keine Kleider und keine Palmenzweige ehren ihn so sehr wie das eigene Bündel von Schuld und Elend. Nichts macht ihn mehr froh, wenn wir ihm als seine Geschöpfe unser Leben in seine Hände legen. Was ist das für ein Gott? Gib ihm alles, was dich quält, und er gibt dir dafür seinen größten Schatz, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Deshalb sagt es allen, die auf den Retter, Helfer und König warten. Der gute König, Jesus Christus, ist da. Und auch bei dir möchte er einziehen und dein Herz verändern. Es ist schon etwas Besonderes, dass Jesus Christus, der König aller Könige, gerade die Sanftmut als seine Art bezeichnet, um mit Menschen umzugehen. Mein Joch ist sanft, sagt Jesus schon in Matthäus 11, Vers 30. So lädt er jeden ein, dich genauso wie mich, ihm entgegenzugehen und ihm als seine Geschöpfe unser Leben in seine Hände zu legen. Jesus, dein König, kommt zu dir. Darum zweitens, folge ihm nach. Wer wollte ein Spielverderber sein, wenn die Begeisterung Wellen schlägt? Wer wollte nicht jubeln, wenn alle jubeln? Wer möchte sich zurückhalten, wenn dieses berauschende Gefühl zum Selbstläufer wird und mich mitreißt? Aber es gibt immer einen Tag danach. Und dann zeigt sich, dass unsere Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht wurden. Wir Menschen wollten und wollen einen, der es für uns richtet und am besten so, dass es uns nichts kostet. Dann sind wir bereit zu jubeln und Jesus zum König zu machen. Aber jetzt ist da die große Enttäuschung der eben noch jubelnden Menschen. Nichts von alledem, was sie sich von Jesus erhofften, geschieht. Jesus lässt sich wehrlos gefangen nehmen, anspucken, verspotten, schlagen und töten. Petrus will Jesus mit Macht verteidigen und zieht das Schwert. Aber Jesus will das nicht. Judas will Jesus unter Druck setzen. Er denkt, wenn ich Jesus verrate, dann wird er endlich zeigen, was in ihm steckt, was er kann. Aber Jesus wehrt sich nicht. Was für eine Enttäuschung und was für eine Blamage. Sie hatten sich zu Jesus gehalten, hatten ihm zugejubelt, ihm geglaubt und waren ihm immerhin 3 Jahre lang gefolgt. Und jetzt? Wie stehen sie jetzt da? Die anderen machen sich lustig über sie, verspotten sie. Sie sind bitter enttäuscht von Jesus. Petrus ist völlig durcheinander und leugnet, ihn zu kennen. Judas ist so verzweifelt, dass er sich erhängt. Viele ziehen sich einfach zurück und wollen nichts mehr von ihrer Zeit mit Jesus wissen. Und eine große Menge schreit: Kreuzige ihn. Und so reagieren auch heute noch Menschen, wenn sie von Jesus enttäuscht sind. Die einen ziehen sich zurück, andere behaupten, nie an Jesus geglaubt zu haben. Und wieder andere reden gegen den Glauben oder machen sich darüber lustig. Jesus aber ist anders. Er verteilt nicht Macht, Einfluss und Posten, sondern er lebt und gibt Heimatlosigkeit, Leiden und Verfolgung. Der enttäuschende Messias endet am Kreuz. Die Seifenblasen menschlicher Erwartungen platzen. Das muss wohl so sein. Er ist jenseits der vertrockneten Palmzweige und des verklungenen Jubels wird jene Wahrheit sichtbar, die uns freimacht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, mit Enttäuschungen umzugehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus die Menschen damals und auch heute ganz bewusst enttäuscht? Enttäuscht werden ist eigentlich etwas Positives, denn eine Enttäuschung befreit uns von einer Täuschung. Vorher unterlagen wir einer Täuschung. Da hatten wir von einem anderen Menschen ein Bild nach unseren Wünschen zurechtgelegt. Und wenn wir enttäuscht worden sind, sehen wir die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Sie ist dann ganz anders. Und dann empfinden wir vielleicht auch sie als hart. Auf Jesus und Gott übertragen heißt das, viele Menschen machen sich ein Wunschbild von Gott, von Jesus. Sie täuschen sich selbst, wenn sie glauben, Jesus sei da, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und genau das will und tut Jesus nicht. Deshalb enttäuscht er uns immer wieder ganz bewusst. Wir sollen kein Wunschbild von ihm anbeten. Das ist Götzendienst. Wir sollen ihn anbeten, wie er ist und wofür er da ist. Und Jesus macht deutlich, ich tue nicht das, was ihr wollt, sondern ich tue das, was Gott will. Ich erfülle nicht eure Wünsche, sondern Gottes Willen. Wenn Jesus will, dass ich seine Macht durchs Wunder zeige, dann tue ich es. Und wenn Gott will, dass ich leide, dann gehe ich den Weg des Leidens. Jesus ist nicht gekommen, um das zu tun, was Menschen sich wünschen, sondern Gottes Willen. Jesus ist nicht gekommen, um uns das Leben etwas zu erleichtern, sondern um uns auf den Weg mit Gott zu bringen. Wenn Jesus uns nur hier und da unsere Wünsche erfüllen würde, dann würde unser Leben sicher etwas leichter. Aber es würde sich grundsätzlich nichts ändern. Wir würden weiterhin aus unserer eigenen Kraft leben. Wenn er uns aber auf den Weg mit Gott bringt, dann werden wir unzertrennlich mit ihm verbunden. Und dann leben wir aus der Kraft Gottes. Die Ewigkeit Gottes steht uns dann offen, hier im Leben und dann nach unserem irdischen Tod vollkommen in der Ewigkeit. Und Jesus möchte, dass wir von ihm lernen, in Gottes Willen zu leben. Nur so kommen wir dann zu ihm in die Ewigkeit. Er ruft uns in seine Nachfolge und Jesus fragt, liebst du mich nur und bejubelst du mich? Wenn ich dir deine Wünsche erfülle? Oder liebst du mich, weil ich Gottes Willen tue und dich zurück zu Gott bringe? Und wenn du mir folgen und zu mir gehören willst, tust du das nur, wenn du dadurch Vorteile für dich siehst? Oder bist du bereit, mit mir zusammen Gottes Willen zu tun? Egal, ob es für dich bedeutet, dass ich dir helfe, oder ob es für dich bedeutet, zu leiden. Ich fasse zusammen. Jesus, dein König, kommt zu dir. Darum erstens, gehe ihm entgegen. Wo wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen, lädt er uns ein, es ihm unter sein Kreuz, an das er für uns genagelt wurde, zu legen. Du ehrst ihn am meisten damit, dass du ihm dein Bündel von Schuld und Elend bringst. Nichts macht ihn mehr froh, wenn wir ihm als seine Geschöpfe unser Leben in seine Hände legen. Was ist das für ein Gott? Gib ihm alles, was dich quält, und er gibt dir dafür seinen größten Schatz, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus, dein König, kommt jetzt zu dir. Darum zweitens, folge ihm nach. Er ruft dich in seine Nachfolge. Und Jesus fragt dich heute, liebst du mich nur und bejubelst mich, wenn ich dir deine Wünsche erfülle? Oder liebst du mich, weil ich Gottes Willen tue und dich zu Gott, meinem himmlischen Vater, bringe? Und wenn du mir folgen und zu mir gehören willst, tust du das nur, wenn du dadurch Vorteile für dich siehst? Oder bist du bereit, mit mir zusammen Gottes Willen zu tun? Egal, ob es für dich bedeutet, dass ich dir helfe, oder ob es für dich bedeutet, zu leiden. Wir feiern heute nicht nur den ersten Advent und damit den Beginn des neuen Kirchenjahres. Wir treten mit dem heutigen Sonntag auch in eine Zeit der Buße und des Wartens ein. Und wir feiern heute auch Abendmahl. Wie gehst du Jesus heute entgegen? Und was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen? Amen.